Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 308, 1. Mose 16, 1-16.
Trotz und Widerstand. Sieht mich Gott überhaupt?
Wie beurteilen Sie Ihr Leben? Fühlen Sie sich als Mensch gesehen? Oder werden Sie immer nur nach Ihrer Brauchbarkeit für bestimmte Zwecke beurteilt? Macht Sie das traurig oder vielleicht sogar wütend? Es war schon immer so. Wer benutzt oder gedemütigt wird, bäumt sich auf oder versucht zu fliehen. In einer Geschichte aus dem Alten Testament wird gezeigt, wie Gott eingreifen muss, um eine sehr persönliche Katastrophe zu verhindern. Wir hören heute einen Abschnitt aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, so dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Name sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss hab ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Ja, Sarai und Abram. Noch heißen sie nicht Sarah und Abraham, denn das kommt erst noch. Aber sie haben jetzt mehrfach schon eine Verheißung gehört. Und diese Verheißung war ganz klar, nämlich, dass sie eine große Nachkommenschaft haben werden, dass aus ihnen ein großes Volk entstehen wird, ein Segen für die ganzen Völker. Es vergehen viele Jahre, nichts dergleichen passiert. Man darf nicht vergessen, bei einem Nomadenstamm ist das so, dass die wichtigste Funktion der Frau diejenige ist, Nachkommen zu gebären. Das ist so ähnlich wie bei den Herden auch. Der Reichtum hängt davon ab, dass auch die Herden reichlich Nachwuchs haben. Also reichlich Nachwuchs zu haben, das ist dasjenige, was eine Frau damals aufgewertet hat. Das hat zur Konsequenz, dass Sarai sich wertlos fühlt. Ja, und sie vertraut dieser Verheißung nicht mehr. Kann doch nicht sein, dass das so lange dauert. Also will sie jetzt selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen. Sie will ihr Glück jetzt erzwingen, geradezu ertrotzen. Durch eine Leihmutterschaft, jedenfalls das, was damals eine Leihmutterschaft war. Und das war durchaus legal, wenn man also eine Sklavin oder eine Magd hat, die einem persönlich gehört, kann man da auf diese Art und Weise sich selbst Kinder verschaffen, indem man stellvertretend ihr Kind dann sozusagen auf dem eigenen Schoß gebären lässt. Hagar, das war also so eine ägyptische Magd, vermutlich eine von denen, die auch der Pharao als Beigabe dem Abraham in Ägypten gegeben hat. Hagar wurde jedenfalls nicht gefragt. Sie musste das ja tun, was man von ihr erwartet. Ja, und Abraham, ja, er gibt den Ansprüchen seiner Frau nach. Er kann ihr offensichtlich nichts abschlagen. So unangenehm kann es ihm ja auch nicht gewesen sein. Jedenfalls ist er dazu bereit und ganz offensichtlich ist das erfolgreich. Erfolgreich, wirklich? Das ist so ein Problem. Es gibt ja geradlinige Wege. Wir könnten die Wege Gottes als geradlinig beschreiben. Und geradlinig heißt, dass wir das tun, von dem wir spüren, dass das eigentlich richtig und angemessen ist. Aber geradlinige Wege führen nicht unbedingt zum Erfolg. Sie erscheinen uns lang, manchmal umständlich und vor allen Dingen, sie sind so ungewiss. Ist es wirklich so, dass dadurch ein Erfolg möglich wird? Und die Versuchung ist immer ziemlich groß, dann angesichts solcher Situationen auch mal krumme Wege zu gehen, die vielleicht das Ganze abkürzen. Machen wir heute auch. Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, das auf eine geradlinige, ich sage auch mal anständige Art und Weise nicht erreicht werden kann, dann neigen wir heute auch dazu, sowas wie andere Mittel zu versuchen, ob das nun Käuflichkeit ist, also Korruption, dass wir Menschen bestechen oder dass wir Beziehungen haben, die wir ausnutzen oder dass wir mit verschiedenen Mitteln Druck ausüben, dass wir manipulieren oder tricksen oder ganz simpel unsere Macht missbrauchen. Alles das sind letztendlich unlautere Mittel. Sie sind auch dann unlauter, wenn sie formal legal sind, aber eigentlich unanständig sind. Vor allen Dingen dann, wenn man Abhängigkeiten ausnutzt. Ja, von diesem Aspekt her betrachtet ist das, was da Sarai und Abraham gemacht haben, durchaus legal, aber moralisch durchaus zweifelhaft. Denn hier haben wir eine Leibeigene, die einfach gehorchen muss. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was man als anständig betrachtet. Das ist vielleicht üblich, mag sein. Aber es entspricht nicht dem innersten Willen Gottes. Ja, jetzt erfährt aber Hagar durch ihre Schwangerschaft eine deutliche Aufwertung. Sie trägt sozusagen das Kind des Stammesvaters in ihrem Bauch. Sie bekommt also dadurch natürlich mehr Aufmerksamkeit, mehr Achtung. Vielleicht muss sie nicht mehr so schwer arbeiten, alles möglich. Jedenfalls bekommt sie erst einmal auch Oberwasser, wie man heute sagt. Und das zeigt ja auch, dass sie jetzt nicht aus einer sehr großen Liebe zu ihrer Herrin das gemacht hat und damit sehr einverstanden war. Sie musste das tun, aber jetzt geht es ihr offensichtlich besser, auch emotional besser. Sie entwickelt ein hochmütiges Verhalten. Und wenn man jetzt so ein hochmütiges Verhalten entwickelt, ist das häufig so eine Reaktion auf zuvor, ja, Unterdrückung, auf dass man vorher immer sehr kleinlaut bleiben musste, dass man sich immer ducken musste, weil man ja schließlich vom Status her ganz unten war. Und natürlich hat sie jetzt das Wohlwollen Abrahams. Klar, der kümmert sich um sie mit Sicherheit, denn das ist seine Zukunft. Das ist die Mutter seines Kindes, also wird er sie mit einem großen Wohlwollen behandeln. Und das ist doch auch klar, dass man dann in dem Falle beginnt, so richtig sich als sozusagen als Nebenfrau wichtiger zu fühlen als die sogenannte Hauptfrau. Ja, was ist da jetzt mit Abraham los? Ist er einfach nur blind? Kriegt er nicht mit, was da passiert? Oder ist er einfach nur ignorant nach dem Motto, da will ich mich nicht drum kümmern? Hält er sich aus so einem Zickenkrieg raus? Eigentlich hätte er hier eingreifen müssen. Er hätte das regeln müssen. Er hätte irgendwie vermitteln müssen, damit dieser Konflikt entschärft wird. Und das liegt durchaus in seiner Verantwortung. Aber er entzieht sich diesem Konflikt. Er ignoriert ihn oder er versucht, das alles nicht wahrhaben zu wollen. Das heißt, Sarai selbst muss jetzt initiativ werden. Und sie beschwert sich bei ihm, und zwar mit aller Deutlichkeit. Sie sagt ihm, du bist eigentlich jetzt schuld an diesem Unrecht, das mir widerfährt. Du lässt ihr ja hier den Raum. Und sie ruft Gott als Richter an. Das heißt also, sie prangert ihn eigentlich an, dass er die elementaren Rechte von ihr nicht beachtet und dass das nicht im Sinne Gottes ist. Naja, was macht Abraham? Schon wieder entzieht er sich der Situation. Er macht es auf die ganz bequeme Art. Ja, sie gehört doch dir. Mach doch mit ihr, was du willst. Interessant, ne? Eigentlich ist er, sagen wir mal so, erst einmal ein Feigling. Man sagt das nicht so gerne, weil es ja schließlich der große Abraham ist, aber man kann es feststellen. Er ist unverantwortlich. Und Sarah jetzt demütigt Hagar. Auf welche Art und Weise wissen wir nicht. Jedenfalls so, in der Hoffnung, dass sie jetzt begreift, dass sie wirklich eine Magd ist und eine Nebenfrau und dass sie die entsprechende Achtung ihr gegenüber zeigen soll. Das hat natürlich wieder Folgen für Hagar. Die flieht jetzt, weil sie ist schwerst gekränkt und sie will das nicht aushalten. Sie flieht also in die Wüste. Man kann sagen, sie will lieber sterben, als gedemütigt werden. Ihr Stolz und ihre Ehre ist schwer verletzt. Dann ruht sie sich jetzt an einer Wasserquelle aus. Und eigentlich ist ihr Tod vorprogrammiert. Sie hat dort keine Ressourcen. Sie kann dort sich nicht ernähren. Ja, und jetzt greift Gott ein. Er erscheint ihr jetzt in einer Menschengestalt. Interessant ist, dass das immer wieder wiederholt wird in der Formulierung. Der Engel des Herrn. Jetzt nicht ein Engel des Herrn, so nach dem Motto, er schickt jetzt einen Engel, sondern der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn selber, wenn das so formuliert wird im Alten Testament, ist praktisch immer Gott selbst, der jetzt eine Begegnungsgestalt angenommen hat. Für diejenigen, die wissen, wie das mit den Computerspielen ist, die wissen, was ein Avatar ist. Man könnte ihn auch als den Avatar Gottes auf dieser Welt bezeichnen, also praktisch der virtuelle Stellvertreter, der jetzt in dem Fall direkt und unmittelbar Gott verkörpert. Nebenbei gesagt kommt dieses Wort Avatar aus dem Sanskrit und bedeutet immer irgendeine Inkarnation von Vishnu. Aber das mal ganz nebenbei. Dieser Avatar selber, also Gott selbst, letztendlich in der Art und Weise, wie Menschen ihn überhaupt ertragen können, macht jetzt eine ganz persönliche Ansprache. Er spricht sie mit dem Namen an, Hagar. Und dann spricht er sie in der Funktion an, Magd von Sarai. Tja, woher kommst du? Wohin gehst du? Vergangenheit und Zukunft. Und er muss das offensichtlich so formuliert haben, also von der Stimme und von dem Duktus her, dass sie recht vertrauensvoll sofort antwortet. Sie antwortet ganz offen, ich bin von Sarai geflohen. Tja, und dann kommt jetzt auch eine ganz klare Anweisung. Kehre zurück und demütige dich selbst unter die Hand Sarais. Akzeptiere schlichtweg diesen Status. Das ist eine ganz klare Anweisung. Und jetzt kommt gleich dazu eine ganz klare Zusicherung. Du wirst eine große Nachkommenschaft haben. Das heißt, er zwingt sie eigentlich gar nicht. Er sagt ihr, dass sie das tun soll und macht ihr auch deutlich, dass etwas ganz Wunderbares auf sie warten wird. Und dann nochmal eine ganz klare Ankündigung, du wirst einen Sohn gebären und dieser Name Ismael, den sollst du ihm geben. Ismael heißt eigentlich Gott hört oder Gott erhört. Und das ist ja schließlich ziemlich passend. Gott hört und er sieht natürlich. Und er wird ein wildes Temperament haben, sagt er ihr auch noch. Na, dagegen hat sie nichts. Sie hat ja schließlich auch so eine Art von wildem Temperament, ein trotziges, geradezu aufrührerisches. Aber unabhängig davon ist Hagar jedenfalls tief bewegt. Sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Der mich sieht. Das heißt ja, gesehen werden heißt beachtet werden, respektiert werden, als wertvolle Person angenommen werden. Und das ist durchaus ungewöhnlich. Ein fürsorglicher, gütiger Gott, der die Einzigartigkeit einer Person würdigt, das gab es damals nicht. Allein noch in der Vorstellung nicht. Das ist ja unmöglich. Gott ist immer irgendwie eine gewaltige Kraft und der einzelne Mensch ist im Vergleich dazu nichts und eigentlich immer bedeutungslos. Aber er geht mit ihr überhaupt nicht als eine bedeutungslose Nebenperson um, die er jetzt einfach nur zurückschickt mit Zwang oder mit Druck. Er verurteilt sie auch nicht. Er zeigt ihr einen Weg, einen guten Weg. Er schafft ihr eine Zukunft. Er lässt sie auch nicht einfach verrecken. Ein Gott, der mich sieht. Es ist auch für uns ganz typisch. Wir haben auch den Eindruck, dass wichtige Personen, wirklich wichtige Personen, und die sich auch für wichtig halten natürlich, eigentlich kein Interesse an unwichtigen Personen haben. Oder nur wenig Interesse oder höchstens ein funktionales. Also heißt das ja auch, Gott als die wichtigste Person, die kann doch eigentlich nur instinktiv uns hier als unwichtig betrachten. So definieren wir ihn ganz von allein, weil wir immer dann, wenn wir sagen, der ist wichtig, davon ausgehen, dass ich ja unwichtig bin. Ja, ich bin ja unwichtig im Vergleich dazu, also bin ich auch nicht interessant. Außer, es gibt irgendwie eine Berechtigung dafür, dass ich wichtig bin. Dann bekomme ich von denen, die wichtig sind, eine, man kann sagen, funktionelle Aufmerksamkeit, weil ich ja was zu bieten habe. Das ist ja bei uns auch ganz typisch. Wenn wir Macht haben, dann bekommen wir auch eine Aufmerksamkeit. Nicht als Mensch, sondern weil wir Macht haben. Oder wenn wir Geld haben, bekommen wir diese Aufmerksamkeit. Oder wenn wir beides haben, natürlich noch mehr. Aber nicht als Mensch, sondern immer nur deswegen, weil wir für andere dann bedeutsam sind. Und so kann man auch beispielsweise durch brutales Handeln auch Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn ich jetzt den Eindruck gewinne, ich bin völlig bedeutungslos in dieser Welt, dann kann man sagen, ja, sobald ich mal so richtig brutal bin und auch mal andere massakriere, dann werden die Menschen mich beachten, dann bekomme ich Aufmerksamkeit, dann werd ich bedeutend. Zwar im negativen Sinn, aber immer noch besser als gar nicht. Und wenn ich ganz normal bin, bin ich unbedeutend. Normalität heißt, niemand interessiert sich für mich. Ja, und die Hagar, sozusagen die Privatsklavin, die war nur wichtig als Leihmutter. Aber als sie schwanger war, war sie noch wichtiger, bezogen auf ihre Schwangerschaft. Da hat sie sich darin gesonnt, in der Aufmerksamkeit, insbesondere von Abraham. Da wird sie sozial übermütig. Und dann flieht sie total verletzt und empört und ist jetzt tief erstaunt über die Aufmerksamkeit Gottes. Tief erstaunt, was seine Fürsorge und Liebe anbelangt. Also, was gilt denn für uns heute? Warum sollte sich Gott denn für mich interessieren? Ja, warum? Weil er ganz anders ist, als wie wir ihn denken. Weil wir das immer typisch menschlich denken und die Großartigkeit von anderen Menschen dann irgendwie auf ihn übertragen. Wir haben ja jemanden, der Gott eigentlich direkt und unmittelbar verkörpert, nämlich Jesus selbst. Was verkörpert er denn? Was für eine Botschaft transportiert er denn durch das, was sein Handeln anbelangt? Er wendet sich den Ausgestoßenen zu, den Verachteten, den Unbedeutenden, den Schwachen, den Elenden. Nicht nur, klar. Er kommuniziert auch direkt und unmittelbar mit den Größen seiner Zeit. Wird auch eingeladen von Pharisäern, durchaus, da verweigert er sich nicht. Aber seine Zuwendung ist eine immer ganz persönliche. Warum denn? Ja, er sieht, wie wir wirklich sind. Und jeder, der mit ihm in Begegnung war, hat erfahren, dass er persönlich gesehen wird. Und, da kommt noch was dazu, er weiß ganz genau, wozu und wofür er uns eigentlich geschaffen hat. Naja, das erzeugt jetzt normalerweise Unbehagen. Wenn Gott uns für irgendwas geschaffen hat, dann will er uns ja festlegen auf irgendwas. Und da sind wir doch fremdbestimmt, meinen wir. Und dann entwickelt sich ein gewisser Trotz, ein Trotz eben wie gegen jede Fremdbestimmung. Ich will das einfach nicht, was andere für mich bestimmt haben. Ich will was Eigenes. Und wenn ich was Eigenes will, dann trenne ich mich von dem, was ich eigentlich in mir als eine innerste Bestimmung erleben könnte. Und Trennung heißt auch gleichzeitig Flucht. Ich verzieh mich. Wohin verziehe ich mich denn? Ja, in die Wüste, in die Öde, ins Absterben, weil ich trenne mich von der Quelle meiner eigenen Lebendigkeit. Und genau das ist ein zentraler Irrtum. Gott hat nämlich für uns immer das bestimmt, was uns letztlich vollkommen entspricht. Das ist wie bei einem Instrument. Ein Instrument ist bestimmt dafür, zum Beispiel bei einer Geige, musikalisch sich zu entfalten, indem sie gestrichen wird. Und wenn sie gestrichen wird, erfüllt sie ihre Bestimmung. Ja, und für unsere Bestimmung, so wie wir geschaffen sind, müssen wir natürlich auch in Freiheit trainiert werden. Dafür ist unser Leben da, die Zeitlichkeit sozusagen. Aber die eigentliche Erfüllung, dass wir das, was wir so ganz eigentlich sind, dann auch wirklich leben dürfen. Diese Erfüllung, die ist für die Ewigkeit vorgesehen. Da dürfen wir wirklich schon jetzt beginnen, aber dann erst recht Frucht bringen. Genauso wie Jesus das gesagt hat in Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jedenfalls nichts wirklich Fruchtbares. Übertragen wir das jetzt mal in den Alltag und in die Gegenwart. Dann heißt das, er ist immer dabei in unserem Leben. Immer. In jeder Sekunde. Er ist mit uns und er sieht uns. Ein Gott, der mich sieht, heißt, da gibt es jemanden, der mich sieht, der immer in meiner Nähe ist. Und da habe ich natürlich drei Möglichkeiten, wie ich damit umgehe. Ich kann es annehmen und dann kann ich die wunderbare Erfahrung machen, dass dieses mein Leben hier durch Freude geprägt wird, durch Heiterkeit, durch Gelassenheit, dass ich neugierig sein kann auf das, was ich erleben darf. Mein Leben wird von Dankbarkeit durchzogen. Das ist eben ein Leben Hand in Hand mit einem unglaublich guten Freund und Bruder. Ich kann es natürlich auch ignorieren. Man kann es auch vergessen nennen, nach dem Motto, kann ich nicht glauben oder ich versuche es zu glauben, aber vergesse es immer wieder. Dann ist mein Leben anders geprägt von Einsamkeit, von Stress, von Sorge, weil ich muss mich ja da um alles total kümmern. Und ob das klappt, mein Kümmern, das weiß ich nicht. Also ist mein Leben anstrengend. Es ist von Angst geprägt. Und dann, wenn ich das nicht schaffe, was ich eigentlich schaffen sollte, von Resignation, von Anpassung und manchmal kommt auch die Verzweiflung. Oder ich kann es ablehnen, richtig ablehnen. Dann bäume ich mich dagegen auf, dann bin ich gekränkt, dass ich was sein sollte, was ich nicht will. Dann werde ich wütend, dann entsteht ein Grimm in mir. Und mit der Zeit wird daraus so richtig auch eine absichtliche Destruktivität. Dann zeige ich es allen, dass ich auch Dinge einfach bei Bedarf zerstören kann. Dann kann ich triumphieren in meinem Hass, kann grausam werden. Ich kann dann sogar Rache an allem nehmen, was wahr, gut und schön ist, aber das ich nicht besitzen kann und das ich nicht beherrschen kann. Das kann ich alles tun, die Freiheit habe ich. Und insofern liegt es schon an uns, wie wir mit der schlichten Tatsache, dass er bei uns ist und dass er uns will, dass er uns begleitet und vor allen Dingen, dass er uns sieht, in jeder Sekunde unseres Lebens, wie wir damit umgehen. Es ist auch Ihre Sache, wie Sie damit umgehen.